HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute im Studio Dorothee Meyer-Karweg, Hans Sarkowitsch und mein Name ist Christiane Hillebrand. Ganz herzlich willkommen. Und wir haben noch eine Hörbuchbesprechung von Martin Maria Schwarz im Programm. Es geht heute um das Schicksal zweier Frauen, um ein Stofftier, das schmerzlich vermisst wird, und um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte im Hörbuch Die Verlassenen, das übrigens als persönlicher Tipp von Juror Michael Zerha auf die HR2-Hörbuchbestenliste von Juni gekommen ist. Und genau das ist auch das richtige Stichwort, die Hörbuchbestenliste. Dazu begrüße ich jetzt den Programmleiter von HR2 Kultur, Hans Sarkowitsch, im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie verlassen den HR nach 40 Jahren etwa, gehen in den Ruhestand und Sie haben in dieser Zeit sehr viel bewegt hier im Haus. Unter anderem war es Ihre Idee, vor gut 24 Jahren im Mai 1997 die HR2-Hörbuchbestenliste aus der Taufe zu heben. Und seit dieser Zeit erscheint diese HR2-Hörbuchbestenliste einmal im Monat. Es gibt etwa 20 Jurorinnen und Juroren, die jeden Monat 9 Hörbücher auswählen, die sie für besonders empfehlenswert halten. 5 für Erwachsene, 3 für Kinder und Jugendliche. Und dann darf reihum noch ein Jurymitglied seinen bzw. ihren besonderen Tipp abgeben, wie jetzt zum Beispiel im Hörbuch Die Verlassenen. Herr Sarkowitsch, wie sind Sie denn damals auf die Idee gekommen?
Ja, der Hörbuchmarkt begann sich zu entwickeln. Also es gab noch nicht sehr viele Verlage, auch noch nicht sehr viele Hörbücher. Aber es gab schon sehr viel schlechte Hörbücher. Und da war die Idee, ja, wie kriegt man eigentlich, wenn man im Buchhandel ist, also in der Buchhandlung steht, heraus, was ein gutes und was ein schlechtes Hörbuch ist? Das schlechte Hörbuch war nicht unbedingt inhaltlich begründet, sondern das war mehr in der Produktionsqualität begründet. Wir haben das damals Garagenproduktionen genannt. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich in der Garage entstanden sind, aber die haben sich so angehört. Das waren schon Produktionen, die zum Teil doch mit einer sehr schlechten Tonqualität gearbeitet haben, mit schlechten Sprecherinnen und Sprechern. Und da musste man die Käufer davor warnen. Und das wollten wir tun. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich auch die Hörbücher empfehlen, die besonders gut sind, die besonders gut gemacht sind. Und ja, vielleicht so eine kleine Idee war noch dabei, dass wir auch etwas tun wollten, um den Hörbuchmarkt zu stärken und damit auch größer zu machen. Und der ist ja auch größer geworden. Nicht nur alleine wegen unseren Aktivitäten natürlich, aber die, vielleicht haben sie ein bisschen dazu beigetragen.
Und am Anfang waren das wahrscheinlich alles Kassetten, oder?
Ja, es waren alles Kassetten. Also die Kassette war ja damals noch die absolut übliche Verbreitungsform für Hörbücher. Sie blieb ja dann bei Kinder- und Jugendhörbüchern und vor allem Kinderhörbüchern noch sehr lange bestehen, weil die Eltern so ein bisschen Angst hatten. Ja, in diesem CD-Player sitzen ja Laser drin und das könnten nun besonders schlaue kleine Kinderchen mal aufschrauben und reingucken. Das wäre ja nicht gut für die Augen. Also hat man erstmal die Tonkassette gelassen. Aber im Laufe der Zeit wurde sie ja dann durch die CD abgelöst und sie ist ja bis heute geblieben, die CD, auch wenn es heute unterdessen MP3s gibt und so weiter. Also noch gibt es diese körperliche Form des Hörbuchs.
Jetzt braucht man für diese Hörbuchbestenliste eine Jury. Gab es denn damals schon richtige Experten? Wie sind Sie da rangegangen?
Naja, wir haben zusammengearbeitet mit dem Börsenblatt, also für den Buchhandel und auch zum Teil mit der Zeitschrift Hit für Kids und auch mit Unterstützung von anderen Institutionen wie Literaturhaus Frankfurt und. Dann haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir nun Jurorinnen und Juroren gewinnen dafür, sich jetzt mit Hörbüchern zu beschäftigen, wenn sie das vielleicht vorher nicht getan haben. Und interessant war bei der Anfrage, die wir sehr breit gestreut haben, was diese Berufe betrifft, dass wir sehr schnell sehr positive Reaktionen hatten. Da war eine Schauspielerin dann dabei, Rosemarie Fendel, die ja leider verstorben ist. Wir haben 2 Buchhändlerinnen gewinnen können, einen Sachbuchautor, einen ehemaligen Verleger mit sehr viel Erfahrung, dann Kinder- und Jugendbuchforscher, dann viele Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker, Feuilleton-Redakteure, Redakteurinnen, auch von den großen Zeitungen und Zeitschriften wie Spiegel, Fokus, FAZ, Süddeutsche Zeit oder Welt. Also es kam dann doch eine interessante Gruppe zusammen, wo wir so einen kleinen Nebeneffekt noch hatten, dass nämlich diejenigen, die in einer Zeitung schrieben oder in einer Zeitschrift schrieben, die Hörbücher ja auch anhören mussten und vielleicht dann doch mal die Idee hatten zu sagen, naja, wenn ich sie schon gehört habe, dann schreibe ich auch in meinem Blatt noch eine kleine Kritik darüber. Und das hat sicherlich auch den Verlagen wohlgetan.
Jetzt hat sich in den letzten 24 Jahren ja auch sehr viel geändert, nicht nur technisch, auch überhaupt auf dem ganzen Markt. Ja, vielleicht können Sie das mal ein bisschen erläutern, wenn Sie zurückblicken, diese 24 Jahre.
Naja, der Markt ist sehr viel größer geworden. Das heißt, es war früher so, dass ein Hörbuch eigentlich eher selten zu einem Buch erschien. Und im Laufe der Zeit merkte man, naja, es kann ja auch interessant sein, Sachhörbücher zu machen. Auch da wurde ja relativ viel experimentiert. Also der Literaturmarkt, der war relativ schnell im Hörbuch. Auch der Kinder- und Jugendbuchmarkt. Aber gerade beim Sachhörbuch dauerte das eine ganze Weile. Und dann kamen natürlich auch O-Ton, Originaltonausgaben, Archivaufnahmen und. Also das inhaltliche Spektrum entwickelte sich immer weiter. Und im Laufe der Zeit hat sich dann ja ein ganz, ganz interessanter Markt verbessert, weil nämlich die Hörbücher nicht ein halbes oder ein Jahr oder noch viel länger nach dem Buch kamen, sondern mit dem jeweiligen Buch. Sodass der Buchhändler oder die Buchhändlerin dann auch die Möglichkeit hatte, das Hörbuch neben das Buch zu stellen, sodass man die Auswahl hatte. Und natürlich die, die besonders schlau waren, haben erst das Buch gelesen und dann das Hörbuch gehört. Dann hatten sie zwei verschiedene Erlebnisse und zwei schöne Erlebnisse.
Schauen wir doch mal in die Zukunft. Wird denn so eine Hörbuchbestenliste überhaupt noch gebraucht?
Natürlich wird sie gebraucht. Also Bestenlisten sind immer wichtig als Orientierungshilfe, nicht nur für einzelne Käufer oder Käuferinnen im Buchhandel, sondern auch für Institutionen. Also zum Beispiel die Bibliotheken orientieren sich sehr stark an der Hörbuchbestenliste beim Einkauf. Denn in Bibliotheken sind Hörbücher sehr begehrt. Das ist eine der wirklichen Renner in dem Bibliotheksgeschäft. Und es ist immer wichtig zu erfahren, was ist qualitätvoll und warum ist es das? Also wer spricht da? Und das sind ja auch Kriterien, die mitgegeben werden mit der Liste. Man hat auch die Möglichkeit, mal reinzuhören in das jeweilige Hörbuch. Also wir stellen fest, dass neben den Institutionen, die danach einkaufen, es auch sehr viele Menschen gibt, die sich damit orientieren in einem Markt, der sonst ein bisschen schwer zu erschließen ist.
Bislang wurden ja nur Hörbücher herangezogen, die wirklich auch auf CD, also haptisch auch vorliegen. Es gibt natürlich auch viele Hörbücher, die man downloaden kann. Werden die in Zukunft auch mit in die Auswahl einbezogen?
Ja, das wissen wir noch nicht. Also bei der letzten Jurorensitzung haben die Jurorinnen und Juroren entschieden, dass sie erstmal nur diese haptischen Hörbücher bewerten wollen. Also nicht die rein nur digital zur Verfügung stehen über das Netz. Das kann sich auch natürlich ändern. Also wir stellen jetzt fest, dass es doch sehr viele Hörbuchaufnahmen gibt, die nicht mehr in körperlicher Form, wie das so schön heißt, also als CD erscheinen, sondern nur noch im Netz zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist wiederum Aufgabe der Jury, das zu entscheiden, wie sie das haben möchte. Wir sind da immer ein bisschen auf Distanz als Redaktion, weil wir nicht in das Auswahlverfahren eingreifen wollen. Und am Ende stehen ja auch noch zwei große Preise, die dürfen wir nicht vergessen. Wir wählen ja, also die Jury wählt das Hörbuch des Jahres, das immerhin mit 3.333 Euro dotiert ist, und das Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres, das die Stadt Wiesbaden mit 10.000 Euro dotiert. Und das ist immerhin noch der höchst dotierte Hörbuchpreis der Welt. Also das heißt, wir brauchen eine sehr unabhängige Jury und die muss entscheiden, was sie tut, was sie hören will, was sie bewerten will. Und wir als Redaktion halten uns daraus.
Die HR2 Hörbuchbestenliste, seit 24 Jahren gibt es sie und Hans Sarkowitsch hat sie mit aus der Taufe gehoben. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir sprechen über ein Hörbuch von Zeruja Shalev. Geboren 1959 in einem Kibbutz am See Genezareth. Sie hat Bibelwissenschaften studiert und lebt mit ihrer Familie in Haifa. Zeruja Shalev gehört weltweit zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Sie hat eine Trilogie über die moderne Liebe geschrieben, die vielfach ausgezeichnet und in über 20 Sprachen übersetzt wurde. Liebesleben, Mann und Frau und Späte Familie, so heißen die drei Teile. Zuletzt erschien ihr Roman Schicksal und der liegt nun als Hörbuch vor. Dorothee Meyer-Karweg, welches Schicksal wird in diesem Roman beschrieben?
Ja, das ist das Schicksal zweier Frauen. Da ist einmal Atara, knapp 50, Architektin, zum zweiten Mal verheiratet, erst mit Doron, dann mit Alex. Und dann das Schicksal von Rachel, an die 90 Jahre alt ist sie und sie war die erste Frau von Ataras Vater Meno. Und daher wird dieser Roman jetzt auch von zwei Frauen gelesen. Der Part von Rachel wird von Maria Schrader gelesen, der von Atara von Eva Meckbach.
Also zwei Sprecherinnen, heißt das auch, dass sie jetzt zwei unterschiedliche Positionen aufeinander prallen?
Ja, einmal sind es ja natürlich zwei Generationen und damit auch unterschiedliche politische und gesellschaftliche Hintergründe. Rachel hat ja noch die Gründung des Staates Israel miterlebt. Es sind aber auch zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Also Rachel ist mehr so resigniert, Atara mitunter sehr aufbrausend.
Und wie kommen die beiden in Verbindung miteinander?
Ja, über Menos erste Frau Rachel wurde in Ataras Familie nie geredet. Das war sozusagen ein großes Tabu. Doch Atara merkt so kurz vor dem Tod des Vaters, dass der seine Rachel nicht vergessen hat. Und so macht sich dann Atara nach dem Tod beider Eltern auf, Rachel zu finden. Und dazu haben wir einen Ausschnitt über Atara und über deren Verhältnis zu den Eltern und vor allem zum Vater.
Schon bald war sie in die Wogen einer stürmischen Pubertät geraten, hatte sich von den Eltern, soweit sie nur konnte, entfernt und später nie mehr versucht, sich ihnen wieder anzunähern. Nach der Heirat mit Doron hatte sie sich am Technion zum Masterstudium eingeschrieben, war erleichtert aus Jerusalem weggezogen und hatte in all den Umwälzungen ihres Lebens keinen Raum für ihre Eltern gelassen, die sie ohnehin nicht vermissten. Ihr Vater war wie immer in seine Forschung vertieft, ihre Mutter in die Mühsal, an seiner Seite zu überleben. Nur als Krankheiten und Alter sie befielen, musste sie sie ab und zu besuchen. Doch sie bewahrte eine geradezu förmliche Distanz zu ihnen, auch innerlich. Erst nach dem Tod ihrer Mutter, als sie der nicht mehr schaden konnte, hatte sie es gewagt, ihren Vater nach seiner ersten Frau zu fragen. Es war am letzten Tag der Trauerwoche, und er hatte sie mit seinem kalten Blick festgenagelt. »Wer hat dir davon erzählt? Das ist eine furchtbare Verleumdung. Ich dulde keine Fragen zu diesem Thema. Niemals, hörst du?« Atara hatte stumm genickt. Sein Blick verbannte sie im Nu wieder in das Gefängnis ihrer Kindheit. Und sie hatte gestaunt, dass ihre Feindschaft ihm gegenüber mit den Jahren nicht abgenommen hatte. Sie hatte sie wohl nur an den Rand ihres Lebens gedrängt, ebenso wie die Tatsache der Existenz jener unbekannten Frau, der sie, so hatte es ihr losgefügt, auf irgendeine unerklärliche Art ähnelte.
Ja, und diese Frau will Atara nun sehen und mit ihr über die Vergangenheit des Vaters sprechen. Der Tochter Atara gegenüber ausgesprochen barsch war mitunter auch richtig brutal. Und in der Geschichte geht es nun eben um die Jugend von Rachel und Meno und um die Trennung der beiden und welchen Einfluss das wiederum auf das Leben von Atara hatte.
Das klingt nach einer sehr persönlichen Geschichte.
Ja, aber der politische Aspekt ist, wie kann es anders sein, bei einer Geschichte, die in Israel spielt, sehr, sehr wichtig.
Inwiefern?
Ja, Rachel und Meno kämpften Ende der 1940er Jahre in der Untergrundmiliz Lehi, einer heute fast vergessenen Widerstandsorganisation gegen die britische Mandatsherrschaft in Palästina und für den israelischen Staat. Meno hat mit der Arbeit in der Lehi nach einem schlimmen Erlebnis, ja, eigentlich abgeschlossen und hat dann eben eine Karriere als Wissenschaftler gemacht. Rachel dagegen heroisiert den Kampf weiterhin und gerät darüber mit einem ihrer Söhne immer wieder in Streit. Und dazu hören wir auch einen weiteren Ausschnitt, diesmal gelesen von Maria Schrader.
In den letzten Jahren ist außer ihr kaum noch jemand übrig, der von der Lehi erzählen kann. Doch das hat sie noch nie gern getan. Es war ihr schwergefallen, Fremden von den roten Tagen voll Blut und Pogromen und den schwarzen Nächten der Verzweiflung zu berichten. Nur ihren Söhnen hatte sie, als sie klein waren, gern Geschichten von Ruhm, Ehre und Heldentum erzählt. Und auch das hat ja ihr nicht verziehen, ihr erstgeborener Sohn und ihre Strafe. Vergiftet hast du uns mit deinem Pathos, mit dem ganzen Gerede über deine heiligen Kameraden. Was wolltest du damit genau? Dass wir uns genauso wie sie opfern sollen? Das hält er ihr immer wieder vor. Erst vor ein paar Tagen, als sie ihn anrief, hat er wieder mal versucht, sie in diesen alten Streit hineinzuziehen, nach dem Anschlag eines Messerstechers in der Altstadt. Was ist daran schockierend? Ihr habt doch auch gegen die Besatzung gekämpft. Ihr seid doch auch Terroristen gewesen. Wo liegt der Unterschied zwischen den Kämpfern für die Freiheit Israels und den Kämpfern für die Freiheit Palästinas? Diesmal hat sie es sich verkniffen zu antworten, dass es da doch einen grundlegenden Unterschied gebe, weil die Lehi mit ihren Anschlägen nie Unschuldige treffen wollte.
Also man merkt, in Israel spielt auch in der Familie die Politik immer eine ziemlich große Rolle. Und Rachels erster Sohn greift Rachel wegen der Arbeit in der Lehi immer wieder an. Rachels zweiter Sohn ist dagegen orthodoxer Rabbi geworden. Er kümmert sich liebevoll um die Mutter, ist sehr gütig, hält seine Kinder aber von der nicht religiösen Großmutter Rachel fern. Und auf Ataras Seite ist es so, ihr Sohn Eden, der wurde Elitesoldat, gerät dabei aber in eine tiefe Sinnkrise über sein Tun und Ataras Tochter entflieht dem Staat und vielleicht auch der Familie und baut sich ein neues Leben in den USA auf.
Jetzt haben wir beide Sprecherinnen gehört, eben Maria Schrader und im ersten Beispiel Eva Meckbach. Ich finde, von der Sprechhaltung her beide sehr ähnlich. Wie gefallen Sie Ihnen?
Ich fand sie gar nicht so ähnlich. Mir haben sie beide sehr gut gefallen. Beide Hauptfiguren tragen aber tatsächlich so eine gewisse Unzufriedenheit mit sich herum. Maria Schrader hat natürlich nicht die Stimme einer 90-Jährigen, was mich ja jetzt aber nicht so stört. Und ich finde, sie klingt ein bisschen resignativ und das passt sehr gut für die 90-jährige Rachel. Eva Meckbach, die Atara verkörpert, also die 50-Jährige, die so gelitten hat, auch unter der Ablehnung des Vaters. Die klingt schon mitunter manchmal sehr lieb, aber die hat auch so eine gewisse Wut und Aggressivität immer wieder in der Stimme. Und auch das finde ich sehr passend.
Da muss man auch einfach länger hören, um diesen Unterschied zu hören. Wie geht es denn mit Rachel und Atara jetzt weiter? Können sich die beiden Frauen aussprechen? Und erfährt Atara dabei etwas über die Vergangenheit ihres Vaters?
Ja, aber das dauert ziemlich lang. Sie fährt also mehrmals die weite Strecke über eine verstopfte Autobahn zu Rachel. Das ist so vielleicht ein bisschen ein Symbol für die Entfernung zwischen dem heutigen Leben und der Vergangenheit. Und bei Rachel erfährt sie dann auch, welches Schicksal dazu geführt hat, dass ihr Vater ihr den Namen Atara gegeben hat und warum er auch mitunter so richtig bösartig ihr gegenüber war. Und bei einer dieser Fahrten bekommt Atara dann einen Anruf von ihrem Sohn Eden, ihr Mann Alex müsse in die Notaufnahme im Krankenhaus. Er hat so unklare Bauchschmerzen, fühlt sich sehr elend. Und sie fährt dann trotzdem weiter zu Rachel. Und auch das ist eine sehr schicksalhafte Entscheidung.
Also man hört schon raus, dass Ihnen dieses Hörbuch gefallen hat.
Ja, es ist ein sehr intensiver Roman, der es für mich wirklich sehr gut versteht, so persönliche und politische Ebenen miteinander zu verknüpfen und der damit auch so die sehr schwierige Lebenssituation in Israel beschreibt. Es gibt viele schicksalhafte Begegnungen und Situationen darin, die das Leben zum Teil dramatisch verändern und die zeigen, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt, nicht isoliert betrachtet werden kann. Ja, und dass jeder auch eine große Verantwortung für seine Mitmenschen trägt.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Hörbuch Schicksal von Zeruja Shalev aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Es ist eine gekürzte Lesung mit Maria Schrader und Eva Meckbach. 8 CDs, 9 Stunden, 36 Minuten Hörzeit zum Preis von 24 Euro und erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg bei Osterwold. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte währt jetzt schon eine ganze Generation. Und sie wird auch noch eine Weile mehr in Anspruch nehmen, denn viele Verwerfungen, die beispielsweise die menschenverachtenden Handlungen der Stasi verursacht haben, werden in ihren Strukturen oft erst mit einem längeren Abstand so richtig deutlich. Das beweist der Roman von Matthias Jügler, Die Verlassenen. Mit der Stimme von Florian Lukas ist dieser Roman als Hörbuch erschienen und Martin-Maria Schwarz stellt es vor.
Johannes Wagner heißt der Protagonist dieser Geschichte, ein junger Mann, Anfang 30, am Beginn der 2010er Jahre. In Erinnerungsschüben, die auf verschiedenen Zeitebenen spielen, rollt er die von vielen Fragen umstellte Geschichte seiner Kindheit in der DDR im Halle der 80er Jahre und die des Schicksals seiner Mutter und seines Vaters auf.
Manchmal schloss er sich in seinem Arbeitszimmer ein, das hatte ich schon vor einiger Zeit mitbekommen, denn es war unmöglich, den Schlüssel geräuschlos im Schloss umzudrehen. Das Klacken war jedes Mal gut zu hören. Ich hatte ihn nie gefragt, warum er das machte, wohl weil ich fürchtete, er könnte sagen, dass mich das nichts angehe. Eines Nachmittags kam er in mein Zimmer. Er sah furchtbar müde aus. Seine Augen waren rot und die Haare völlig durcheinander, als wäre er gerade erst aufgestanden. Er blieb vor mir stehen und ich ahnte sofort, dass etwas nicht mit ihm stimmte.
Mit erhöhter Temperatur, phasenweise schneidend, dann aber auch wieder von einem pathosfreien, melancholischen Ton umhüllt, so zieht Sprecher Florian Lukas von Beginn an die Hörer in seinen Bann. Denn es wird klar, hier spricht ein Mann, der ein Seelendrama durchläuft und entsprechend aufgewühlt ist. Johannes erzählt, wie in den letzten Jahren der DDR seine Mutter angeblich durch einen Herzinfarkt starb, wie sein Vater 1994, also Jahre nach der Wende, ohne Erklärung die Wohnung verließ und nicht mehr zurückkam. Und wie 10 Jahre später seine Großmutter, der letzte verbliebene Halt, starb.
Dann entdeckte ich den Brief. Und kaum, dass ich ihn gelesen hatte, wusste ich, dass dies der eine Moment war, der alles änderte. Nicht nur meine Zukunft, sondern vor allem meine Vergangenheit, beziehungsweise das, was ich dafür gehalten hatte. Alles stand plötzlich unter anderen Vorzeichen, und während ich die 2 dicht beschriebenen Seiten las, fühlte ich, dass ich allmählich die Kontrolle verlor. Kaum hatte ich den Brief zu Ende gelesen, begann ich von vorn, machte Notizen, markierte einzelne Sätze und schrieb ganze Passagen ab, weil ich mir einbildete, alles auf diese Weise besser verstehen zu können.
Um diesen Brief mit norwegischem Absender kreist die gesamte Geschichte. Und es ist eine geschickte, erzählerische Pointe, dass man über die gesamte Hörstrecke hinweg seinen genauen Inhalt nie erfahren wird. Aber man kann ihn sich zusammensetzen aus den Puzzleteilen, die Johannes Erinnerungen liefern und die eine gegen seine Eltern gerichtete Stasi-Operation in den 80er Jahren ans Tageslicht bringen. Denn da sind Dokumente, die ein Teil des Briefinhaltes gewesen sein müssen. Sie liefern Johannes Aufschluss über die Umstände des frühen Todes seiner Mutter, dem plötzlichen Verschwinden des engen Familienfreunds Wolfgang und lassen eine Ahnung aufkeimen, warum und wohin der Vater ohne Erklärung das Haus verließ. Es ist ein für das Hörbuch genialer Einfall der Regie, das Durchlesen dieser Akten wie ein Mini-Hörspiel zu inszenieren, bei dem man so nah wie nur irgendwie möglich an Johannes heranrückt.
Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Staatssicherheit. Halle, den 26.05.1986. Beobachtungsbericht. 15.38 Uhr. Trifft Stefan vor dem Haus Manfred Böhms ein, Ludwig-Wucherer Straße 69, um dann bis 15.55 Uhr die Straße auf- und abzugehen und sich dann auf eine Bank vor der Fleischerei Stäbe zu setzen. 15.58 Uhr läuft Annegret Wagner auf Stefan zu, der aufsteht. Bis 16 Uhr unterhalten sie sich. Dann beginnt sie ihn leicht zu schubsen und mit ihrer Tasche nach ihm zu schlagen. Stefan stößt Annegret Wagner demnach auf die Straße. In der Folge stürzt sie und wird von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.
Allein das hörbar tiefe Atmen und auch das Blättern lassen erkennen, was diese Zeilen in Johannes Innenleben auslösen werden. Und genau hier liegt auch der große Reiz dieser von Autor Matthias Jügler klug und spannend komponierten Erzählung. Sie ist nicht die nächste direkte Anklage des DDR-Systems, das bewusst und in verbrecherischer Weise missliebige Menschen zerstörte. Das ist bekannt. Nein, es geht um die subtil herausgearbeiteten Folgeschäden für völlig unbeteiligte Menschen und das wahrscheinlich auch noch über Generationen hinweg. Und es geht um die tragische Schuld, die sich auch die Opfer der Bespitzelungen aufgeladen hatten, die Mauer des Schweigens, die sie um sich herum aufbauten bzw. aufbauen mussten, weitertrugen, selbst in eine Zeit hinein, als das nicht mehr nötig war, und ihrerseits Leidtragende schuf, auch Familienangehörige, wie in dieser Erzählung eben Johannes.
Wir hielten vor dem Haus meiner Großmutter. Sie schien überhaupt nicht verwundert zu sein, uns zu sehen. Ich hatte die Schuhe schon ausgezogen und wartete darauf, dass auch Vater seine Schuhe auszog und wir uns ins Wohnzimmer setzten. Aber Vater zog seine Schuhe nicht aus. Er blieb vor der Wohnungstür stehen und sah mich an, auf eine Art, die mir nicht gefiel. Großmutter ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür hinter sich. »Komm her«, sagte Vater, der immer noch vor der Tür stand. Sein Blick beunruhigte mich, ohne dass ich wusste, warum. »Mach's gut, Junge.« Er ging die Treppen nach unten und ich hörte, wie die Haustür ins Schloss fiel. Im Wohnzimmer lief leise der Fernseher. Schließlich kam Großmutter aus dem Wohnzimmer. Sie verlor kein Wort über Vaters Abwesenheit. Stattdessen hielt sie eine Tüte mit Bonbons in der Hand. Als ich sie nun sah, die Tüte in der Hand, mitleidig ihr Blick, da begriff ich, dass Vater nicht wiederkommen würde.
Das Finale dieser beklemmend gut geschriebenen, bedrängend gut gesprochenen Geschichte wird sich in Norwegen abspielen, das Land, auf das der Absender des Briefes verwiesen hatte. Dieser Spur folgt Johannes und damit der einzigen Chance, um sich gegen die niederdrückende Last seiner eigenen Verlorenheit aufzubäumen. Es wird ihm etwas abverlangen, auf das es unmöglich ist, sich vorzubereiten. Und es werden auch nicht alle Fragen beantwortet in dieser Geschichte, weil nicht immer jedes Rätsel gelöst werden kann und vielleicht auch nicht muss. Auch darin offenbart sich die gedankliche Höhe dieses durchweg großartigen Hörbuchs.
Volles Lob von Martin Maria Schwarz. Er besprach das Hörbuch »Die Verlassenen« von Matthias Jügler. Der Sprecher ist Florian Lukas. Es ist eine MP3-CD, 3 Stunden 46 Minuten Laufzeit zum Preis von 18 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Buchfunk, eine Produktion von MDR Kultur. Und dieses Hörbuch kam als persönlicher Tipp von Juror Michael Zerha auf die hr2-Hörbuch-Bestenliste von Juni. Und wir kommen jetzt in H2 Kultur zum Hörbuchtipp für Kinder und Jugendliche, Igel und Schnuff. Es ist ein Hörbuch von Lauren Castillo. Lauren Castillo schreibt und illustriert Kinderbücher. Sie hat in Baltimore und New York City Illustration und Visual Arts studiert und lebt heute in Pennsylvania. Einige ihrer Arbeiten wurden mit dem US-amerikanischen Literaturpreis Caldecott Medal ausgezeichnet. Dorothy Meyer-Karweg, wer sind denn Igel und Schnuff?
Ja, Schnuff ist ein Stoffhund und zwar von Igel. Das ist ein kleines Mädchen und die beiden leben auf einer kleinen Insel im Fluss. Manchmal fühlt sich Igel ein bisschen allein, so ganz ohne andere Freunde, aber meist spielt sie mit Schnuff und ist dabei glücklich. Doch dann kommt ein großer Sturm mit Regen, Wind und hohen Wellen und der reißt Schnuff weg. Igel ist daraufhin dann sehr, sehr traurig und rafft sich dann aber auf, schwimmt ans Ufer und sucht im dunklen, unheimlichen Wald nach diesem Schnuff. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, gelesen von Katharina Thalbach.
Eine ganze Armee von Bäumen knarrte, ächzte und schwankte und warf ihre unheimlichen Schatten auf sie. Doch Igel zeigte keine Furcht. Sie machte sich kerzengerade und marschierte los. Und immer wenn sie ein Geräusch hörte, rief sie nach Schnuff. Sie marschierte und marschierte, rief und rief. Kein Schnuff in Sicht. In diesem riesigen, fremden Wald fühlte sich Igel kleiner als je zuvor. Sie vermisste ihre klitzekleine Insel, aber sie musste weiter. Sie suchte unter Farnen und zwischen Pilzen. Schließlich kletterte sie auf einen Baumstumpf, um eine bessere Sicht zu haben. Fast alles in diesem riesigen Wald erinnerte Igel an Schnuff. Doch es war ein vorbeitanzender Schmetterling, der sie am allertraurigsten machte. Nun begann es dunkel zu werden und noch immer keine Spur von Schnuff. Igel spähte nach einem sicheren Plätzchen, wo sie sich bis zum nächsten Morgen ausruhen konnte. Gerade hatte sie einen netten, gemütlichen Blätterhaufen gefunden, als sie »Purzel, die Purzel, die Purzel« hinunter in ein Loch plumpste.
Und in diesem Loch bzw. in den unterirdischen Gängen lebt Maulwurf Fine. Und die Geschichte dreht sich nun darum, wie das kleine Igelmädchen Igel auf der Suche nach Schnuff andere Tiere findet, die ihr bei der Suche helfen, neben Maulwurf Fine noch Eule, Biber und Henne. Aber auch ein Mädchen, Annika, tritt auf in dieser Geschichte. Auch sie hat etwas verloren, ihr geliebtes rotes Notizbuch. Und es ist klar, dass die Tierfreunde dann auch Annika helfen.
Das ist wirklich eine berührende Geschichte. Jetzt ist die Autorin ja auch Illustratorin und ich gehe mal davon aus, dass sie auch die Bilder zum Buch gemalt hat oder gezeichnet hat. Das ist für Sechsjährige, also Leseanfänger?
Ja, das ist für Leseanfänger und das Original ist auch fast ein Bilderbuch, also sehr viele Bilder und dann eben der Text darum herum.
Das fehlt jetzt natürlich in diesem Hörbuch.
Ja, es gibt immerhin eine Illustration auf dem Cover und so wissen wir, wie Igel und Schnuff und die anderen aussehen. Also Igel ist ein richtiges Igelmädchen mit sehr vielen stacheligen Haaren, Schnuff ein kleiner Hund mit Schlappohren. Aber das Hörbuch ist eben immer natürlich was anderes als ein Bilderbuch. Statt der Bilder haben wir hier die Stimme von Katharina Thalbach und die bebildert die Geschichte sozusagen mit ihrer Stimme. Und da hören wir nochmal einen Ausschnitt, wo alle zusammen sind, also Igel, Maulwurf, Fine, Biber und Eule und die treffen dann auf Henne.
»Salam, Henne«, rief Maulwurf, Fine.
»Oh, hallo, Maulwurf, Fine, hallo, Biber und Eule«, Henne sah Igel an. »Und hallo, stacheliges Wesen, das ich nicht kenne. Ich suche Sturmschätze, seht euch das mal an.« Henne balancierte einen Schatz auf ihrem Kopf. »Oh, eine Krone!«
»Nö, nö«, sagte der Biber. »Das ist bloß ein Kronkorken.«
Die Henne achtete nicht auf ihn. »Und was sagt ihr hierzu? Piratenbeute und ein Kunstgemälde für das Kükenzimmer.« Igel machte große Augen. Auf dem Bild war ein Haus. Und vor dem Haus war jemand, den sie ziemlich gut kannte.
»Schnuff«, rief sie aus.
»Was ist denn jetzt wieder?«, fragte Eule.
»Das Bild«, stotterte Igel. »Das ist Schnuff auf dem Bild.«
Unsere neue Freundin Igel hat ihren alten Freund Schnuff verloren, erklärte Maulwurfine Henne, die verwirrt reinblickte. Aber wie ist dein Freund auf mein Kunstgemälde gekommen? Fragte sie.
Das ist eine Fotografie, sagte Eule. Ein Bild, das mit einer Fotokamera gemacht wurde.
Und wer hat das Bild gemacht? Fragte Igel.
Ich glaube, das fragen wir uns gerade alle, sagte Eule.
Na, und das Bild, also das Foto, hat Annika gemacht, das Mädchen, und die lernen sie dann auch bald kennen, die anderen Tierwesen. Wir haben hier gerade Katharina Thalbach nochmal gehört, sie liest wirklich sehr lautmalerisch, also da knarzen die Bäume, da heult der Wind, und sie gibt auch jeder Figur ihren besonderen Charakter und geht auch gut in die Stimmung rein. Also sie klingt ganz traurig wie Igel am Anfang, als sie ihren Schnuff verloren hat, oder dann eben mutig und auch vergnügt am Schluss, als alles wieder gut ist.
Ja, man kann wirklich mitfiebern mit ihr. Also es ist eine Geschichte über Freundschaft und Hilfsbereitschaft.
Ja, genau. Also die Tiere helfen dem Igelmädchen, Schnuff zu finden, und alle zusammen helfen dann Annika, ihr Notizbuch zu finden. Dabei sind die Charaktere aber auch nicht eindimensional gut. Also der Biber ist zuerst ganz schön unwillig mitzuhelfen bei der Suche. Und auch die schlaue Eule muss am Schluss lernen, etwas abzugeben, was ihr gar nicht so leicht fällt. Das heißt, kleine Kinder lernen sich dabei ganz gut selbst kennen. Es ist zwar eine fantastische Geschichte, aber sehr aus ihrem Erfahrungs- und Lebensbereich. Und es ist wirklich schön gemacht und Katharina Thalbach wirklich großartig in all ihren Rollen. Laut CD wird das Hörbuch ja für Kinder ab 6 empfohlen, aber ich denke, das ist auch durchaus schon was für Kindergartenkinder.
Also eine klare Empfehlung von Dorothee Meyer-Karweg. Igel und Schnuff von Lauren Castillo. Die Sprecherin ist Katharina Thalbach. Es ist eine CD, 39 Minuten Laufzeit und empfohlen, wie gesagt, für Kinder ab 6 Jahren. Das Hörbuch kostet 10 € und ist erschienen bei Hörbuch Hamburg. Wir verabschieden uns, Dorothee Meyer-Karweg, Martin Maria Schwarz, Hans Sarkovic und Christiane Hillebrand. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.